Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal Das Nähkästchen des Fußballs. Heute wieder mit einem spannenden Gast. Ich freue mich wieder sehr, auch, dass wir allgemein Gäste finden und mit Menschen über Fußball sprechen können. Ich möchte aber, wie gesagt, wieder nicht viel vorgreifen zu unserem Gast, sondern einfach mal direkt abgeben und Hallo ausrichten.
Hallo, mein Name ist Lisa. Ich bin seit 6 Jahren glühender Fan der deutschen Fußball U21 Junioren und betreibe seit 3 Jahren eine Seite auf Instagram für die Jungs. Und ich freue mich sehr, euch heute etwas über mein Hobby mit den Jungs, mit dem Fußball zu erzählen und wie das so ist, die Jungs der U21 zu unterstützen.
Ja, natürlich erstmal die Frage, die sich aufdrängt: Warum U21, warum nicht die Mannschaft?
Also, tatsächlich zum ersten Mal mit der U21 in Verbindung gekommen bin ich 2016 bei der Olympia. Und was mir direkt aufgefallen ist, ist diese Einheit von Team, dieses Zusammenhalten und auch einfach das Interesse zu schauen, was es denn so später mal werden kann. Und tatsächlich verfolge ich auch die jetzt aus der U21 raus sind, natürlich auch beim DFB weiterhin. Zum Beispiel Anton Stach oder auch Lukas Metscher. Nur dieser U21, dieser wichtige Punkt auch in der Karriere, dieses Vorbereiten auf die Nationalmannschaft, das ist halt einfach mega, mega cool. Und auch die Trainer haben eine entscheidende Rolle gespielt. Horst Rubesch, dann Stefan Kunz, jetzt sein früherer Co-Trainer Antonio Di Salvo. Alles auch sehr, sehr nette Leute. Und es macht einfach Spaß, weil auch der Jahrgang sich alle 2 Jahre ändert. Und es gibt immer wieder viele neue Gesichter, die man kennenlernt. Und das macht mich einfach unfassbar stolz und macht unfassbar viel Spaß.
Also war es mehr eine Entscheidung für die U21 als eine Entscheidung gegen die normale, in Anführungszeichen, gegen die A-Nationalmannschaft.
Auf jeden Fall. Die wird natürlich genauso verfolgt. Aber bei der U21, da ist mein Herz mehr mit dabei.
Ja, dann natürlich erstmal, vielleicht folgen einige die U21 gar nicht mal so aktiv. Wer sind da aktuell so die größten Talente, die Top-Spieler, die wir da zu verzeichnen haben?
Zum einen wahrscheinlich schon jedem bekannt Johnny Burkhardt, der Jonathan Burkhardt. Und da muss ich sagen, ich habe auch schon sehr, sehr viel mit ihm erleben dürfen und bin auch schon ganz gespannt, wann es denn für ihn nun in die Nationalmannschaft geht. Und zum anderen hatten wir jetzt auch vor kurzem, leider musste er verletzungsbedingt absagen, Noah Atubulu, auch ein sehr guter Torwart, hat jetzt in der Saison bei der Freiburger U23 sehr viele tolle Paraden gemacht und hat auch einen entscheidenden Anteil daran, dass die Jungs in der Liga geblieben sind mit Freiburg. Und es gibt auch noch viele, viele andere. Ich könnte sehr, sehr viele aufzählen, weil immer wieder werden neue Talente dazugemischt und andere dafür aber zu Hause gelassen. Das ist ein laufender, so sind, ich glaube, Stefan Kunz hat allein 49 Leute nominiert gehabt in einem Jahr. Also das ist, ich könnte, glaube ich, da einen Vortrag halten über Minuten.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ab und zu folge ich ja auch mal U21, vielleicht für die, ich denke, ja, vielleicht habe ich auch mal Bock darauf. Wo kann man die denn verfolgen oder kann man die überhaupt verfolgen, die Spiele?
Also, zum einen haben die DFB Junioren einen Instagram-Kanal und da berichten sie von der U21 runter bis in die untersten Jahrgänge U17, U16. Zum anderen kann man die Jungs natürlich auch in ihren Vereinen verfolgen, sei es im Ausland, in der Bundesliga, zweite Bundesliga. Wie gesagt, die sind überall vertreten. Auch in Amerika gibt es zum Teil schon Nachwuchs, der bald da wahrscheinlich mitspielen wird. Und auf ProSieben und ProSieben Max werden die Spiele meistens übertragen.
Okay, dann haben wir da auf jeden Fall jetzt schon mal eine Empfehlung. Vielleicht wäre es dein Lieblingsspieler in der U21?
Tatsächlich Johnny Burkhardt. Aber dazu muss ich auch sagen, dass ich natürlich alle sehr, sehr, sehr schnell ins Herz schließe und sie ganz, ganz schnell einen Platz auch einnehmen. Das schaffen alle Trainer, egal wer jetzt nominiert worden ist, ganz, ganz schnell und auch die Spieler. Nur gibt es halt manche, mit denen ich halt viel mehr Zeit verbringen konnte und halt schon sehr viel erlebt habe. Und dazu gehört halt Johnny auf jeden Fall. Der ist auch schon sehr, sehr lang dabei. Und genau, deswegen natürlich schon Johnny, aber natürlich auch jeder andere verdient dabei in meinem Herzen und wird auch von mir fleißig supportet.
Ist natürlich die Frage, die sich gerade bei allen wahrscheinlich aufdrängt. Ja, wie machst du das? Wie lernst du die Spieler kennen? Wie kommst du mit denen in Kontakt?
Also zum ersten kommt erstmal so ein Kader raus und ich muss zugeben, manche Leute werden manchmal nachgegoogelt. Weil natürlich kennt man jetzt auch nicht alle unter 21-jährigen Spieler Deutschlands, jetzt auch im Ausland. Und dann habe ich seit neuestem auch die Idee, dass ich dann aus Papier die Vereine nachschneide und den Kader sozusagen nochmal selbst reproduziere und rausstelle auf meiner Seite. Und dann ist es meistens so, dass ich die neuen Jungs anschreibe und inwiefern die dann bei mir in der Nähe mal kicken, ob jetzt mit der Nationalmannschaft oder mit ihren Teams, wird dann versucht, beim öffentlichen Training vorbeizuschauen oder an den Hotels dann mit den Jungs ins Gespräch zu kommen, auch mal ein Bild zu machen und sich vorzustellen. Oder jetzt, wie schon bereits erwähnt, bei Johnny Burkhardt, ich habe ihn jetzt in der abgelaufenen Saison mindestens 10 Mal sehen können, weil er hier in meiner Nähe kickt und da kommt man dann auch immer ganz schnell ins Gespräch und kann auch ganz gut zuschauen.
Dann würde ich dich fragen, wie sind die so als Menschen? Sind das, oder vielleicht kannst du auch kein Generalstatement abgeben, was sind das so im Durchschnitt oder was sind das überhaupt für Typen, die da mitspielen? Oder sind das schon abgehobene Profifußballer, sind das noch so menschlich gebliebene junge Fußballer?
Also bis jetzt habe ich noch keinen erlebt, der mir abgehoben rüberkam. Es sind alles sehr menschliche, sympathische und auch sehr, sehr ehrgeizige Jungs, die was erreichen wollen, die sich zeigen wollen, die der Welt zeigen wollen, hey, wir sind da, wir wollen auch mal in die Nationalmannschaft oder hey, wir wollen auch mal irgendwie den nächsten Schritt machen auf Vereinsebene. Und immer wieder auch dankbar für den Support und die geben auch immer einem was zurück. Und genau, ich habe jetzt keinen gehabt, der irgendwie meinte, ey, ich habe jetzt keinen Bock auf deinen Support oder hey, was musst du, wer bist du, ich brauche das nicht. Und sind einfach alle. Ich nenne uns immer, da hat Lukas Metscher mal was ganz Cooles gesagt gehabt bei letzten EM, eine große Familie und da kann ich mich nur anschließen einfach, weil jeder wird richtig schnell da aufgenommen, ob Fan oder einfach auch die Jungs. Und da sie halt auch fast so alt sind wie ich, kann ich mich mit denen auch super gut identifizieren, verstehe auch deren Probleme und genau.
Ja, auf jeden Fall sehr cool, da einen kleinen Einblick zu bekommen. Aber die Führung kenne ich mittlerweile auch. Also, wenn du dann da stehst, dann wissen die schon, aha, das ist die Lisa.
Ja, also der Großteil schon, jetzt die ganz, ganz neuen, die konnte ich jetzt aufgrund von Corona und auch aufgrund von der Schule noch nicht so besuchen und erzählen, wer ich bin und was ich mache, aber es macht halt schon einem eine sehr große Freude, wenn dann jetzt als Beispiel momentan dann Johnny Burkhardt vor einem steht und sagt, hey, schön dich wiederzusehen und danke für deinen Support. Und da fließen dann schon zu Hause das ein oder andere Freudentränchen und genau.
Ja, und wie viel Freizeit geht da von dir drauf? Wie viel Zeit investierst du in dieses Hobby?
Tatsächlich, natürlich, Samstage, Sonntage, Montage, manche Nächte für die Jungs, die auch mal in Amerika oder jetzt in Japan seit neuestem Sven Brodersen spielen. Des Weiteren auch mal Freitage, je nachdem, wann die Jungs in der Nähe kicken. Und das Problem, ich habe auch keinen Führerschein, heißt, meine ganze Familie muss dann meistens mit. Entweder ich fahre dann mit der Bahn alleine zu den Hotels oder mein Vater bringt mich hin. Und da war es tatsächlich so, dass wo der Kader rauskam, das war kurz nach der U21 EM 2019. Da haben sich die Jungs getroffen bei mir in der Nähe und ich hatte 9 Stunden am Hotel verbracht. Und ja, das mache ich aber auch liebend gern. Es gab auch schon Treffen um 4:30 morgens, um 22 Uhr abends, was schon nicht alles. Also ich habe schon, glaube ich, alles mit den Jungs erlebt. Auch im Regen, im Donner, also alles war schon dabei. Da geht doch einige Zeit verloren, weil zwischendrin auch noch an Wochentagen, ob Mittwoch Champions League dann oder Donnerstag Europa League. Aber es macht mir eine Freude und solange ich das mit der Schule und allem vereinbaren kann, mache ich das auch liebend gerne.
Also darf man dich als Fußballverrückt bezeichnen.
Ich würde sagen, schon, ja.
Ist dein Fokus dann auch stark auf die U21 oder folgst du auch sonst so die anderen Ligen, anderen Vereine oder bist du da mehr so auf dein Hauptthema fokussiert, sage ich mal?
Also tatsächlich natürlich schon eher Hauptthema fokussiert, aber natürlich verfolge ich jetzt auch die Eintracht, das ist mein Heimatverein, die gerade zum Beispiel die Europa League gewonnen hat, oder auch hier und da mal einen englischen Club einfach. Also ich gucke schon, wenn es an mir geht, könnte ich den ganzen Tag Fußball schauen, aber natürlich liegt der Hauptfokus auf den Jungs der U21, dass ich deren Spiele mitverfolgen kann, so gut es geht, was natürlich nicht immer möglich ist, weil die sich meistens überschneiden, aber man kann sich mich manchmal vorstellen mit Live-Ticker auf dem Handy, auf dem Tablet, auf das eine Spiel, auf dem Computer das andere und auf dem Fernseher noch das dritte. Das passiert sehr, sehr oft bei mir.
Ich glaube, da haben wir bestimmt einige Gemeinsamkeiten in dem Punkt. Natürlich habe ich das so ganz so extrem ausgeprägt, muss natürlich zugeben. Ich habe zuletzt so auch sehr wenig Zeit gehabt, leider Fußball zu verfolgen, aber muss dann halt sehr viel live zu verfolgen. Also sehr viel über Live-Ticker bin ich auch gegangen und dann über News und Nachrichten auf meinem Handy. Also da bin ich auch jetzt etwas affin, etwas fitter drauf geworden. Ja, wie sind denn so die Reaktionen, wenn du Leuten davon erzählst, wenn Leute fragen, hast du Lust, heute mit uns mal da hinzugehen? Und meinst du so, nee, ich habe jetzt noch einen Termin mit der U21, da möchte ich jetzt gerne auch dahin fahren, möchte gerne auch das Spiel verfolgen. Was sagen so Freunde, Familie, Bekannte dazu?
Also in meiner Familie ist es so eine Sache, meine Großeltern können das nicht so ganz nachvollziehen, auch einfach weil ich ein Mädchen bin und die gar nicht darauf irgendwie auch klarkommen zum Teil, warum ich jetzt auf einmal so affin vom Fußball geworden bin. Ich habe auch früher getanzt und tatsächlich kam dieses ganze Fußballthema 2010 zur WM auf und 2016 dann halt mit der U21. Und in meinem Freundeskreis gibt es schon ein paar Mädels, die ich zum Beispiel kennenlerne auf Instagram, auch durch die Fanpage. Da auch ein großes Danke an alle. Ihr seid echt toll. Mit denen kann man sich natürlich den ganzen Tag über Fußball unterhalten. Aber so im Freundeskreis gibt es halt schon hier und da dann Leute, die dann sagen, U21, was ist das überhaupt? Und du hast doch erst XY doch vor einem Monat gesehen, warum denn jetzt nochmal? Oder kannst du nicht an dem anderen Tag hinfahren? Oder warum musst du jetzt noch zum Fußballspiel? Aber natürlich gibt es auch einige, die da auch gerne mal nachfragen und sagen, hey, wie war's denn? Wer ist denn das? Und manche konnte ich auch tatsächlich überzeugen, hier und da mal mit mir mitzukommen, zu gucken und mal zu zeigen, hey, guck mal, das sind coole Jungs, die ich supporte, das ist ein cooles Hobby. Mach doch auch mal mit. Aber natürlich stößt man halt bei den meisten auf viele Fragezeichen allein wegen der U21. Aber sonst so. Der Großteil versteht es mittlerweile ganz gut.
Ich hatte letztes Mal einen ganz spannenden Gedanken im Kopf. Ich bin gespannt, was du da vielleicht dazu sagst, weil ich habe überlegt, eigentlich ist es ja komplett irrational, dass man Zeit dafür opfert, sich vor den Fernseher zu setzen oder sich ein Spiel anzusehen. Aber wenn ich jetzt auf die Saison ab und zu mal mich in die Bahn gesetzt habe und dann zum Stadion gefahren bin, vielleicht noch etwas weiter weg, dann denkt man sich ja schon, ne, die Zeit, die ich gerade hier verplempere, könnte ich natürlich auch andere Sachen machen. Ich könnte natürlich auch Sachen machen, vielleicht sinnvoller sind, in Anführungszeichen. Da habe ich mir gedacht, ja, warum macht man das denn eigentlich? Vielleicht, bevor ich da meine Antwort gebe, vielleicht erstmal, was sagst du dazu? Hast du auch schon diese Gedanken und wie beantwortest du dir das?
Diesen Gedanken habe ich natürlich sehr, sehr oft. Meistens an Tagen, wo ich noch viel auf habe oder gedacht habe, ach komm, ich räume mal mein Zimmer auf. Aber im Endeffekt, Fußball ist für mich halt, das ist halt, das sagt jeder, aber es ist halt so, am meisten, sobald ich ein Stadion betrete, diese Atmosphäre, man vergisst halt einfach alles drumherum. Man konzentriert auf die Jungs, man supportet sie, man freut sich mit denen, man leidet mit denen. Und es bereitet mir halt einfach eine sehr, sehr große Freude, denen zuzuschauen. Und manchmal rettet es den Tag, manchmal freut es den Tag, manchmal sollte man mich, nachdem ich Fußball geschaut habe, lieber nicht mehr ansprechen. Aber im Großen und Ganzen weiß ich ja, für was ich das tue. Und einfach dieser Werdegang von den Jungs, den ich schon von Anfang an von dem Podcast schon erläutert habe, den halt mitzuverfolgen, das ist halt so das, was mich halt am meisten motiviert, dran zu bleiben. Und natürlich gibt es Tage, wo ich mir so denke, okay, Jetzt sitzt du wieder da und der Tag war dann doch langweilig. Irgendwie hat es hier mit dem Tor nicht geklappt. Da hat irgendwie was mal wieder, nicht jeder Live-Ticker funktioniert und nicht jeder Livestream so, wie er soll. Da hat mal wieder was gespinnt und hier hat sich derjenige verletzt. Aber am Ende des Tages bin ich einfach nur dankbar, die Chance zu haben, den Jungs zuzuschauen. Und die halt auch, weil ich sehe sie auch nicht jeden Tag. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach sagen kann, ich setze mich in den Zug und fahre jetzt zu Joscha Wagnermann nach Hamburg, der 600 Kilometer von mir entfernt ist. Und da wird natürlich jede andere Chance genutzt, die Jungs in irgendeiner Weise supporten zu können oder sehen zu können.
Ich würde tatsächlich die Frage sehr, sehr ähnlich beantworten, weil wenn man erstmal da im Stadion ist, dann vergisst man auch die Zeit, oder wenn man dann sitzt, dann vergisst man die Zeit und auf einmal denkst du dir, oh, schon 40. Minute, weil es ja schon Halbzeit, weil du einfach die Stimmung aufgesogen hast, das Spiel hat dir so Freude gemacht. Von daher, das kann man, glaube ich, gar nicht vergleichen. Also ist allgemein, auch wenn ich Fußball spiele oder wenn ich als Trainer unterwegs bin oder als Schiedsrichter, dann ist es ja immer der gleiche Gedankengang. Eigentlich natürlich immer, du könntest auch was anderes machen. Das bringt dir ja nichts, aber ich denke schon, das bringt dir was. Das erfüllt dich ja irgendwie. Es macht dich ja glücklich, und was du auch beschrieben hast, fand ich auch sehr, sehr schön eben. Du bist danach den Tag lang glücklich, ne? Du freust dich, und dafür, das ist ja wert. Am Ende, wenn wir jetzt ganz philosophisch da rangehen, ist ja das, wofür man auch am Ende lebt, damit man am Ende glücklich ist. Und wenn ich das glücklich mache, egal wie viel dafür investieren muss, dann ist es das Richtige. Und dann geht es auch nicht darum, wo du jetzt am arbeiten könntest und Geld machen könntest, weil am Ende wird dich das weniger glücklich machen, als wenn du jetzt das machst, was du da eigentlich jetzt favorisierst. Von daher finde ich das auch einen sehr schönen Gedankengang, den du da angestoßen hast. Ja. Okay, gut. Dann haben wir auch dieses philosophischere Thema. Also, man kennt das schon, sagt, Eintracht Frankfurt ist dein Lieblingsverein. Was sind sonst noch, welche Vereine hast du sonst noch so Sympathien?
Tatsächlich SC Freiburg auf jeden Fall. Christian Streich ist einfach ein sehr, 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 sehr toller Trainer. Ich durfte ihn selber schon sehr oft sehen und er nimmt halt auch immer die Mannschaften mit. Und auch Mainz 05, was auch natürlich daran liegt, dass sie halt sehr nah sind. Und ja, Vorsicht, darauf wollte ich auch mal hinaus. Es gibt diese Mischung. Es gibt diese Mischung bei mir, da ich halt so viele Jungs aus der UN und zwar nicht supporte, dass es da natürlich dazu kommt, dass ich auch mal einen Schalke-Spieler mag und Schalke sympathisch finde. Auf der anderen Seite dann jetzt gerade hat man ja gehört, Schlotterbeck, Özcan und Adeyemi alle zu Dortmund, bei Dortmund auch Leute habe und deswegen natürlich auch Dortmund mit supporte. Und genauso ist es auch bei Eintracht Mainz, wo ich natürlich bei manchen auch auf Ratlosigkeit stoße. Und für mich auch sehr sympathisch momentan natürlich Köln mit Baumgart. Also ich glaube, da versteht mich jeder hoffentlich gerade.
Ja, ich bin ja hier auch in der Nähe von Köln, wohne ich ja auch, und dann haben wir natürlich auch ein bisschen mitspüren, mitziehen, wie die Stimmung da so ist. Von daher zu 100% kann ich das verstehen. Vielleicht jetzt etwas, es ist nicht sportpolitisch, es ist eher, ja, dennoch hat es mit der U21 zu tun. Ist, ja, kann man, glaube ich, nicht so richtig einordnen, kategorisieren. Es gibt da dann auch Diskussion, dass viele Spieler, die unter 21 sind, in Deutschland in der Bundesliga, auch in der zweiten Liga, wenig Spielzeit bekommen. Das ist ja immer wieder das angeschlagen, ausländische Talente, und die Spieler, auch wenn ich jetzt die U21 mal reinschaue, und die Medikader schaue ich mir auch relativ oft an, muss ich ähnlich wie du auch ab und zu mal googeln, mache es dann auch gerne und schaue dann, oh, kenne ich ja gar nicht, weil die halt oft wirklich in den zweiten Mannschaften spielen und wenig Spielzeit nach oben bekommen. Deswegen freue ich mich auch immer sehr, wenn ich einen Spieler sehe in der Bundesliga, der U21 ist, oder jetzt wie Hertha wieder auf mehr Spieler gesetzt hat, wie Freiburg das auch sehr gut macht. Ja, nimmst du es auch so wahr, und was sagst du zu dieser Diskussion?
Also der Spieler, den ich hier auf jeden Fall nennen kann, der zwar noch nicht in der U21, aber in der U20 spielt, ist zum Beispiel Paul Nebel, der am Anfang der Saison gegen RB Leipzig ja spielen durfte, weil da sehr viele Corona-Fälle waren bei Mainz. Und danach war es dann erstmal still und dann gab es durchaus Spiele, wo er gar nicht spielen durfte oder halt nur in den letzten 10 Minuten. Und ich glaube, das ist bei allen Spielern so, wenn sie nicht spielen dürfen, da fehlt einfach was, weil Fußball ist halt deren Leben, sind dran gewöhnt, die wollen spielen, die wollen sich zeigen, die wollen sich entwickeln. Und es verletzt halt sehr, weil jetzt wurde auch Delano Burzok verpflichtet auf seiner Position und Ja, zum Glück gibt es bei manchen Vereinen eine U23 oder eine U21, also eine zweite Mannschaft, wo die Jungs spielen können. Das ist bei ihm zum Beispiel der Fall. Da durfte ich ihm jetzt öfters auch zuschauen. Und man merkt halt auch einfach, wie die Jungs aufblühen, wenn die mal eine Chance bekommen, wenn die mal spielen dürfen, wenn sie mal zeigen können, hey, ich bin hier, ich will auch, ich kann das auch. Und das macht mir halt auch immer sehr eine Freude, dann zu sehen, wie sich einfach auch die Mimik im Gesicht verändert, wie dann einfach die Person anfängt zu strahlen, dass sie mal spielen darf. Und immer dieses Zittern am Fernseher, ob jetzt bei Paul Nebel oder halt bei anderen Spielern auch aus der U21, bei den Einwechslungen, dass man vielleicht die Einwechslung kommt von genau dem Spieler und dann immer diese Ernüchterung, nee, doch nicht, oder okay, komm, hey, da lache ich immer und sage, ich krieg eine dritte Lunge. Ich schrei dann im Stadion die Jungs an, support die, peitsche die an oder auch vom Fernseher. Und natürlich auch bei Johnny Burkhardt jetzt seit Neuestem, also es gibt Phasen, wo die Jungs stagnieren. Es gibt Phasen, wo die halt vielleicht noch nicht so reif sind und mal eine falsche Entscheidung treffen. Aber man muss denen halt auch einfach Spielzeit geben. Man muss denen auch sagen, hey, komm, ich vertraue dir, ich schmeiß dich jetzt mal für die letzten 30 Minuten und nicht für die letzten 5 Minuten rein. Und es ist halt einfach auch schade, dass die meisten halt dann auch ausgewechselt werden für irgendwelche älteren Neuzugänge aus dem Ausland und die Chance halt einfach auch gar nicht richtig erhalten oder halt verliehen werden, dann wieder zurückgeliehen werden, dann am Ende wieder verliehen werden. Johannes Eggestein ist, glaube ich, das prominenteste Beispiel. In Linz hat er super gemacht, die konnten ihn nicht zahlen, ist zurück zu Bremen, hat mal wieder keine Chance bekommen. Und ja, kann man, glaube ich, leider so sagen, vergammelt gerade auf der Bank in Antwerpen leider. Und das ist auch so ein Beispiel von einem Spieler, über den alle gesagt haben, der wird der nächste Star in der Nationalmannschaft und bei der U21. Und aufgrund dessen, dass mir das Vertrauen nicht geschenkt hat, ist er jetzt leider da, wo er ist.
Ja, 100%, das habe ich auch bei Eggestein verfolgt. Ich dachte eigentlich, der wird jetzt zweite Liga kommen. Werder hat jetzt mal da die Möglichkeit. Und die setzen auf einen neuen Stürmer. Und natürlich, dann kommt wieder auf Füllkrug gesetzt. Dann holt man Ducksch neu. Und dann ist natürlich dann einfach eigentlich noch so ein Spieler, der eigentlich ja komplett gezeigt hat in Österreich, dass er so einer der besten Stürmer dort in der Liga. Und hat dann einfach nicht die Chance bekommen. Bayern auch jetzt mal letztens, wenn wir Richtung U20 oder U19 gehen. Dort haben wir Wanner als junges Talent, der dann auch von Nagelsmann hochgeholt wurde, spielen durfte. Und dann ganz auf der Ernüchterung, Nagelsmann meinte, er sei noch nicht reif genug, um mehr zu spielen. Und das auch Bayern hatte, war Meister, hatte noch ein paar Spiele übrig. Und auch bei Bayern dann, da spielen halt nur die Alteingesessenen. Da habe ich bei Bayern keinen einzigen jungen Spieler, selbst Musiala, der eigentlich auch schon angekommen ist. Und man könnte eigentlich meinen, der ist ja schon ein Top-Talent. Selbst der hat nicht gespielt. Da hat man lieber auf den Thomas Müller gesetzt, wo ich einfach nicht verstehen kann, warum lässt man keinen Wanner, Musiala vielleicht mal beide vorne spielen, sondern setzt dann auf einen Marc Rocker vielleicht sogar noch. Auch das sind so Diskussionen, wo ich mir denke, da kann ich halt nicht richtig nachvollziehen. Oder?
Ja, also ich kann da auch nur eigentlich nur ja sagen. Paul Wanner zum Beispiel hat jetzt auch gerade die Chance bekommen gehabt, noch bei der U17 EM. Er hat es auch ganz toll gemacht, muss ich sagen. Und ja, ist halt auch immer schade zu sehen, dass die Jungs dann wieder zurückgestuft werden. Und auch bei Jamal Musiala hat mich auch sehr gewundert, dass er dann am Ende dann doch nicht mehr so die Spielzeit hatte, wie vorerst angekündigt. Und auch Moukoko, glaube ich, auch sehr bekanntes Beispiel dafür.
Vielleicht so jetzt schon so ganz spontane Lösungen parat. Was kann man tun, um die Spielzeiten da zu fördern? Es gibt ja anderen Ligen so Paragraphen, dass man ein Maximum für ausländische Spieler einführt. Hast du da eine Idee, wie man das fördern kann, dass mehr 20 Spieler spielen, die vielleicht nicht immer in die zweite, dritte Liga verliehen werden oder dann nach Belgien gehen, nach Österreich oder in die Niederlanden?
Also verleihen ist und bleibt halt natürlich in der jetzigen Zeit die beste Chance für die Jungs, weil die halt auch einfach eine neue Umgebung bekommen und halt einfach nochmal von null starten können, neuen Trainer bekommen. Aber natürlich wäre es ja doch einfach schön, wenn am meisten auch in den letzten Spieltagen, es muss es auch nicht unbedingt am ersten Spieltag sein, einfach schon, wenn klar ist, okay, Tabellenplatz 9 ist gesaved, wir können jetzt wirklich nicht mehr absteigen, dann halt auch einfach zu sagen, ach komm, hier die letzten Spiele, wir gönnen mal dem Müller eine Pause und lassen hier mal den Tillmann spielen, den Banner spielen, weiß der Kuckuck, wen spielen aus der 19. Oder halt auch bei Mainz jetzt die letzten Spiele, wo auch schon klar war, dass der Klassenerhalt gesichert ist, zu sagen, ey komm, Frau Nebel, rein mit dir. Und vielleicht auch einfach mal, ich weiß gar nicht, darf man das so sagen, die Eier zu haben, einfach auch mal die Jungs spielen zu lassen, auch in wichtigen Spielen. Weil es wird ja doch öfters gesagt, dass die jüngeren Leute am meisten, die kommen dann auch meist aus der Stadt, sei es jetzt Linus Gächter auch bei Hertha, die zerreißen sich dann halt auch einfach mehr für den Verein, weil die halt einfach von klein auf schon da sind. Die sind aus der Stadt, die waren früher als Fan auch auf der Tribüne dabei und einfach mal denen auch mal die Chance zu geben, anstatt denen, die halt irgendwie dann aus dem Ausland gekommen sind und dann halt irgendwie zum Ende hin dann egoistisch nur noch für sich spielen oder was weiß ich nicht, was es schon alle für Sachen gab in letzter Zeit.
Bevor wir gleich noch ein bisschen was spielen, möchte ich noch kurz daran ansprechen, weil ich finde, einiges ist vielleicht komplett ausklammert, aber ich muss da vielleicht mich einfach mal selber in die Verantwortung nehmen, weil natürlich, als ich dann die Nachricht bekommen habe, habe ich auf den ersten Blick gelesen, ne, U21 Fanpage, und denkst natürlich erstmal, es kommt eine Nachricht von einer männlichen Person. Ne, muss ich auch selbst wieder, auch selbst gedacht, und dann habe ich mich aber auch gefreut, dass es vielleicht dann kein Mann war, sondern eine sehr kompetente, was ich an dem Post gesehen habe, junge Frau. Wie ist das so? Wie wirst du konfrontiert mit solchen Vorurteilen, oder wundern sich die Spieler, wundern sich die anderen Zuschauer, wenn sie dich da irgendwie so emotional sehen, oder ist das überhaupt keine Sache?
Da habe ich viele Beispiele. Ich glaube, ich fange mal damit an, dass ich meinen Hauptabschluss gemacht hatte und ich hatte das Thema Kulturen und Religion in der Bundesliga und da hatte ich dafür die Jungs online befragt gehabt durch Instagram, paar Fragen und wollte einfach auch aufzeigen, wie kulturell und wie familiär und wie viele verschiedene Religionen auch in der Bundesliga sozusagen vertreten sind. Und da kamen wir dann rein in den Klassenraum und da saßen dann drei männliche Lehrer und haben uns erstmal so 2 Minuten angeschaut und meinten, seid ihr das, die dieses Referat jetzt halten werden? Und dann war ich so, ja, tatsächlich. Und ja, letztens war ich, da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür bei der Nationalmannschaft, beim Spiel gegen Israel in Sinsheim. Und da kam es ja dann dazu, dass Nico Schlotterbeck sein Debüt geben durfte und dann auch Anton Stach. Und ich mache auch keinen großen Hehl draus. Ich bin da auch sehr emotional bei so Sachen. Und dann saß ich da und habe geweint. Und natürlich habe ich von manchen Seiten schiefe Blicke bekommen, aber ich glaube, in dem Moment, und ich habe doch mittlerweile so ein dickes Fell bekommen, es ist mir egal, das freue ich mich halt einfach für die Jungs. Und genauso, im Endeffekt, es muss einfach den Jungs gefallen, was ich mache. Ich mache es ja in erster Linie für sie und jetzt nicht irgendwie, um Aufmerksamkeit zu bekommen für mich. Und ja, bei den Jungs, natürlich in erster Linie, ich habe halt meistens auch noch so kleine Plakate dabei, zum Beispiel bei Fürth, da waren Anton Stach, da wird Raum und Paul Jäckel noch vereint dort. Da war natürlich der erste Blick so, okay, da wartet ein Mädchen auf uns, sie hat ein Plakat für uns und okay, U21 Fanpage, was ist das? Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin da kompetent genug und freundlich genug, dass man es mit mir aushalten kann und ich glaube, das kommt halt auch einfach mit der Zeit, dass sich die Jungs daran gewöhnen. Manche finden es spannend, Luca Blockmann zum Beispiel auch, wo wir ihn zum ersten Mal gesehen haben, der ist einfach an mir vorbeigelaufen, weil er mich halt A nicht erkannt hatte, B, wir noch gar nicht so in Kontakt standen und C, er halt einfach auch dachte, okay, da steht einfach ein Mädchen. Das will ja wahrscheinlich nichts von mir. Aber ja, wie gesagt, es hängt halt einfach von der Person ab. Aber an sich von den Jungs, wie gesagt, passieren halt so Sachen, wo die Jungs halt denken, okay, interessant. Aber Vorurteile von denen auf jeden Fall nicht. Und von den anderen, wie gesagt, dickes Fell drüber, da muss man einfach drüber stehen. Natürlich wird auch gesagt manchmal, ja, du bist doch bestimmt so ein Fangirl, wie jetzt bei Kai Havertz es manche sind, aber das bin ich ganz und klar nicht. Ich supporte die Jungs, ich versuche alles dran zu setzen, denen die Zeiten der U21 auch mit meiner Anwesenheit irgendwie zu verschönern und genau.
Ja, auch das nochmal ein sehr schöner Gedanke. Es könnte natürlich ein Bildreporter mit ganz dicken Eiern natürlich jetzt da sitzen und sagen, ja, hast du nicht mal über Frauenfußball nachgedacht? Ja, was würdest du dem antworten?
Tatsächlich muss ich zugeben, supporte ich die Frauen nicht so, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie nicht interessant finde, aber ich habe halt irgendwie nur mal diesen Draht zu U21 Nationalmannschaften eher irgendwie zu Männerfußball, aber tatsächlich, wenn irgendwie was Größeres ansteht, wie jetzt EM, WM oder auch die ganze Olympia 2016 habe ich durchgeschaut gehabt, auch bei den Frauen, bin ich natürlich parat und freue mich auch mit denen, wenn die was Größeres erreichen. Aber ja, es ist halt auch wieder so ein Vorurteil, Frauen sollen bei den Frauen bleiben und Männer halt bei den Männern. Und ich finde, man kann da durchaus, ich kenne auch einige Männer, sage ich jetzt mal, die Frauen supporten. Also da gibt es halt die verschiedensten Mischungen und ich finde, jeder soll es halt so machen, wie er will. Und genau.
Okay, dann kommen wir zum angekündigten Spielen. Wir spielen What's My Value von transfermarkt.de. Da müssen wir die Marken von verschiedenen Bundesligaspielern vergleichen, dann einordnen, wer dann Mehrwert ist, in Anführungszeichen, oder einen höheren Marktwert hat. Ja, vielleicht kommt noch ein oder anderer Spieler, der unter 21 ist, und dann können wir natürlich auch darüber nochmal ins Gespräch kommen. Wir müssen uns nicht irgendwie ans Spiel gebunden fühlen und da die ganze Zeit nur spielen, 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 sondern einfach gerne dann plaudern, wenn Interessantes kommt, dann sag einfach Bescheid. Ich überlasse immer dir das Urteilskommando, gib dann nur vielleicht meine Meinung rein, wenn ich was dazu habe. Okay, möchtest du erstmal easy oder hard spielen? Die Grundfrage.
Ja, lieber mal erstmal die Easy-Version, glaube ich.
Alles klar, also es geht erstmal nur um die Bundesliga, dann für Bundesligaspieler, auch Deutsche und Nicht-Deutsche. Wir haben Kevin Akpoguma, marktwertig bei 6 Millionen. Und Mavropanos von Stuttgart, höher oder niedriger? Was sagst du?
Das ist eine gute Frage. Lass ich kurz überlegen. Stuttgart hat halt natürlich die letzten Spiele wieder ordentlich Gas gegeben und jetzt auch in der zum Glück nicht stattgefundenen Relegation beim letzten Spieltag. Aber ich glaube trotzdem, dass er drunter ist, tatsächlich.
Sag ich ja, der 17
Also.
mit Mavropanos, also dann doch deutlich.
Doch deutlich drüber.
Dann nochmal von vorne starten. Lindström von Frankfurt, der vielleicht schon hier bekannt sein sollte, mit 14 Millionen Euro Marktwert, bringt ja oft auch schon ordentlich, hätte ich vielleicht weniger gedacht. Und Jude Bellingham, hat er höher oder niedriger vielleicht?
Ja gut, ich glaube, bei Jude ist klar, dass der weit drüber liegt. Allein weil Lindström halt auch jetzt, soweit ich mich erinnern kann, natürlich eher die Chancen bekommt, aber am Anfang auch einen sehr holprigen Start hatte.
Was sagst du zu Bellingham? Ist der schon, könnte der mal Weltfußballer werden oder sowas?
Ich denke schon, und man kann auf jeden Fall klar beneiden, dass er jetzt natürlich mal nicht für die Nationalmannschaft spielen wird von Deutschland, aber auch ein, glaube, schon sehr, sehr ehrgeiziger Junge auch. Und ich denke mal, der wird seinen Weg auf jeden Fall auch machen. Und natürlich macht mich halt auch sowas stolz zu sehen, dass halt natürlich auch in anderen Nationen es so coole junge Talente gibt und deren Werdegang verfolgt man dann halt irgendwie auch mal doch sehr gern mit.
Ja, ist jetzt so auch meine Anschlussfrage ein bisschen gewesen, ob man da auch vielleicht so von anderen Nationen was mitbekommt. Hast du vielleicht so ein Undercover-Talent, das du so ab und zu mal gesehen hast, so 17 oder 19 oder 21, was vielleicht nicht so auf dem Schirm ist, oder sagen würdest, der hat schon was drauf?
Also jetzt eigentlich bei der U17 dann doch sehr viele, die ich dann auf jeden Fall auch später mal in der U21 sehe. Paul Nebel, wie gesagt, der will auch, hat er mir selber mal gesagt, hat sehr, sehr gerne auch in die U21 da mal aufsteigen. Auf jeden Fall auch einer, der sich das sehr, sehr verdient hätte. Aber natürlich gibt es wahrscheinlich auch, ich frage mich immer, wo auch jetzt Antonio Di Salvo und auch wo Stefan Kuntz die ganzen Talente aufgabelt, auch wahrscheinlich noch. Auch in den englischen ja, Akademien, wie jetzt auch Frauendorfer zum Beispiel, sehr, sehr viele Jungs. Und ich hoffe natürlich sehr, sehr viele von denen dann auch bald in der U21 begrüßen zu dürfen.
Aber Bellingham hat sich einen Markt von 75 Millionen Euro, also auch
Das ist deutlich drüber.
ja, es ist auf jeden Fall deutlich drüber. Jetzt vielleicht nochmal einer, vielleicht mal auch ein bisschen diskutieren kann. Tanguy Nianzou von FC Bayern, Verteidiger, der aber auch natürlich einer ist, der möglicherweise ja auch Talent kam jetzt vom PSG, hat sich nicht ganz beweisen können. Vielleicht auch einer, der vielleicht an den Abwehrtalenten, der für Deutschland aufsteigen könnten, ja, natürlich da im Weg stehen könnte, oder?
Ja, also ich finde, jetzt ist ja auch Niklas Süle dann weg und ich hoffe für ihn, dass er seinen Weg natürlich gehen wird. Und was ich halt auch immer blöd finde, ist, wenn halt ein Spieler dann auch mal Fehler macht, weil er halt jung ist oder auch, es passiert auch durchaus, dass auch erfahrene Spieler mal Fehler machen, am meisten in so wichtigen Spielen, dass dann halt direkt auf einen losgehatet wird auch und direkt gesagt wird, ja, warum habt ihr den jetzt geholt? Und halt auch wieder nicht auf die Person gesetzt wird, weil woher soll bitte eine Person Spielpraxis bekommen, wenn sie halt einfach nie spielen darf auch? Und genau, da hoffe ich auf jeden Fall für ihn, dass er jetzt nicht wieder jemand vor die Nase gesetzt bekommt und dass er halt einfach auch mal wieder zeigen kann. Und ich denke auch natürlich, dass er da auch Bock drauf hat, was er drauf hat. Und da werde ich auf jeden Fall auch mein Auge drauf werfen.
Mir ist gerade noch eine sehr politische Frage eingefallen. Du kannst natürlich gerne antworten, wenn du möchtest. Es geht, wenn man die deutsche Nationalmannschaft anfeuert, oder die 21, und da sagt, ich möchte, dass sie jetzt gewinnen, ob das auch eine Form von Patriotismus ist und vielleicht auch eine negative Form von Patriotismus. Da gab es ja auch mal Diskussionen über Deutschland fahren, ob man die bei solchen Turnieren schwenken sollte oder mit ins Stadion gehen sollte und Deutschland, Deutschland, Deutschland rufen sollte. Da hast du dazu auch eine Meinung oder eine Position? Hast du überhaupt schon mal nachgedacht?
Tatsächlich bin ich nicht die große Fahnenschwenkerin im Stadion. Ich bin eher die, die dann die Jungs per Namen supportet und anpeilt. Aber ja, im Endeffekt, Fußball ist halt Fußball und ich weiß ja gar nicht, was ich dazu so groß sagen soll. Aber ja, man sollte halt jetzt nicht irgendwie in erster Linie irgendwie sein Land vorstellen wollen, sondern halt einfach auch auf den Fußball sozusagen das Augenmerk setzen. Und ja, ich kann halt, wie gesagt, nicht viel sagen, weil ich halt nicht die bin, die dann im Block steht und irgendwie dann mit einer Deutschlandflagge rumweht. Ich bin dann eher die, die da sitzt und dann, hey Johnny, komm, mach mal, oder hey, komm hier. Eher halt die Person. Eine lautere, aber halt nicht so dieses halt einfach mit dem Fahnen schwenken Mädchen.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, immer auch ein bisschen Typsache gibt, auch wenn ich jetzt, wenn ich bin, auf Schalke bin, dann sind natürlich auch Leute, die einfach die Schalke-Sachen los Schalke, und es gibt natürlich auch die Leute, die rufen, komm Simon, hat jetzt die Rotte hier, komm schieß ein Tor. Natürlich Leute, die einfach auf die Spieler dann eingehen, Leute vielleicht einfach auf den Verein, auch vielleicht aus Verbundenheit und Tradition. Ich glaube, es ist auch einfach dann Typsache davon abhängig. Ja. Ja, wieder zurück zu Nianzou. Siehst du ihn höher oder niedriger als Bellingham dann?
Als wer nochmal?
Als Bellingham. Wir sind immer noch bei Bellingham.
Ach so. Ja, was soll man sagen? Ich glaube, der ist auch drunter. Zwar nicht so deutlich drunter wie jetzt gerade Lindström, aber
Doch,
auch
tatsächlich ist er
drunter.
noch weiter unter Lindström sogar. Nur 9 Millionen.
Oh.
Ja.
Weit
9
zurückgegangen dann tatsächlich auch. Mal vom Anfangswert.
Nochmal einen spannenderen Spieler von Hoffenheim, Chris Richards, auch von Bayern jetzt verliehen, auch fest verpflichtet worden von Hoffenheim. Ja, siehst du den höher oder niedriger als Nianzou? 9 Millionen.
Ich würde ja fast sagen, gleich auf, aber ich glaube schon dann, wobei, ist halt auch wieder ein junger Spieler, das ist halt die Sache. Man traut halt den jungen Spielern halt meistens natürlich auch nicht halt so diesen ganz, ganz großen Marktwert noch zu, weil die halt einfach noch so ein bisschen im Stagnieren sind manchmal an manchen Punkten in ihren Karrieren. Aber ich würde jetzt einfach mal no risk, no fun draufsetzen, dass er vielleicht tatsächlich doch Ticken drüber ist.
Ich mir auch, und ich hätte das vielleicht auch so ähnlich gesagt, ist so 7,5. Etwas
Ah, doch drunter.
dann
Dann
stattlich.
eher auf einem ähnlichen Niveau.
Ja. Riedle Baku mit 20 Millionen. Hast du Baku schon auch länger verfolgt? Der war ja auch dann sicherlich vor nicht so lange Zeit bei der U21 mit dabei.
Er war bei der U21 sehr oft dabei und auch bei Mainz konnte ich ihn sehen. Und natürlich, und da auch wieder eine Sache. Riedle Baku, Nationalspieler und überall bekannt, jetzt auch mit seinem Wechsel zu Wolfsburg. Er hat auch noch einen Bruder, den Makana Baku. Und da ist halt leider auch das Gleiche passiert wie mit dem Bruder von Maximilian Eggestein, Johannes Eggestein. Das ist halt einfach auch an Vertrauen gefehlt, dann ist aber auch sehr schade zu sehen, dass dann halt auch manche Jungs in Vergessenheit geraten bei sehr, sehr vielen Menschen. Aber ja, wie gesagt, ich habe mit dem immer viel zu lachen gehabt, wenn man sich gesehen hat. Und es auch, der hat immer ein Grinsen im Gesicht, ein sehr, sehr lieber und gut gelaunter Spieler. Und ich gönne ihm den Erfolg, den er hat. Und bin auch gespannt, wie es jetzt so weitergeht, auch mit dem neuen Trainer in Wolfsburg. Und ich hoffe auch sehr, dass er bald wieder in die Nationalmannschaft zurückkehrt, weil er sich's verdient hätte. Und genau.
Vergleichsspieler ist Kevin Campbell vom RB Leipzig, also nochmal Baku bei 20 Millionen. Er kam die Hürde niedriger.
Gut, gerade frisch den DFB-Pokal gewonnen. Das darf man noch nicht vergessen, aber ob das schon mit eingezählt worden ist.
Ich denke nicht, nee, ich glaube, die aktualisieren so alle Treffen.
Ich würde es drunter sagen, aber könnte sein, dass ich damit natürlich komplett daneben liege, aber ich sag drunter.
Ich glaube, Kampel ist auch schon relativ alt. Ich glaube, hier zählt vor
Eben
allem
auch, das ist halt auch so ein Kriterium.
Alter und Leistung sind hier. Also es gibt nochmal andere Marktwerttools, die dann auch mehr auf so Social Media noch eingehen und Vertragslaufzeit. Und das ist hier bei Transfermarkt nicht so, also niedriger. Ja, vielleicht kurz, was ist deine Meinung zu RB, RB Leipzig allgemein?
Ja, also ich verstehe schon die Leute, die dann halt sagen, okay, da wurde halt natürlich auch viel Geld reingepumpt und natürlich haben wir halt auch einen sehr erfolgreichen Partner mit Red Bull. Aber ich finde, trotzdem sollte man deshalb jetzt nicht die Spieler angreifen, die sich jetzt halt für RB Leipzig entscheiden und sie tun ja auch was. Sie sitzen ja jetzt nicht da und erkaufen sich da irgendwie die Spiele oder jetzt das Finale oder irgendwas. Sie spielen ja auch guten Fußball. Das muss man denen lassen. Sie vertreten Deutschland in den meisten Fällen ja auch in Europa. Und ich glaube, ich bin dann auch einfach noch ein bisschen zu jung, um das alles zu verstehen. Auch so diese Grundaspekte auch einfach mit dieser Kommerzialisierung und mit den ganzen Partner, Kooperationen und allem. Aber im Grunde genommen, ich verstehe einfach beide Parteien, die sagen, okay, komm, gib denen mal eine Chance. Ich meine, die haben sich jetzt auch integriert fest in der Bundesliga. Aber auch natürlich die, die sagen, okay, hier, es gibt so viele Vereine wie jetzt Kaiserslautern oder irgendwie andere, die da eher den Platz verdient hätten in der Bundesliga. Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin da einfach noch ein bisschen zu jung, da auch irgendwie noch groß drüber richtig urteilen zu können. Ich verstehe da beide Seiten, aber ich habe da ja auch ein paar Spieler. Ich habe da Benjamin Henrichs und Lukas Klostermann und die supporte ich genauso wie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Finn Dahmen bei Mainz 05 oder Nico Schlotterbeck jetzt bei Dortmund.
Ich glaube, da bin ich auch sehr, sehr ähnlich. Also ich kann das auch noch nicht so richtig begreifen, dieser Kommerzialisierung. Ich bin auch noch nicht so kritisch gegenüber eingestellt. Oder sehe das eben auch so, dass Leipzig ja auch schon sehr viel gut gemanagt hat mit dem Geld. Das nicht einfach wie Hertha jetzt vielleicht rausgeschmissen hat oder wie City oder PSG, sondern das sinnvoll gemacht hat. Und was ja auch viele dann bemängelt hat, dass bei der Leipziger Feier irgendwie die Fans, alle die Fan-Fans wären oder dass das irgendwie Luft raus war. Also ich denke auch schon, dass Leipzig auch richtige Fans hat. Also ich habe auch so gelesen habe, es gab viele Leute, die geschrieben haben, ja, super RB, das super Leipzig, das freut mich sehr. Also wirklich auch echte Kommentare auf Instagram oder auch Leute, die im Westen geschrieben haben, ist ein Erfolg für die ganze Region, eine tolle Leistung auch für den Osten von Deutschland. Ich glaube schon, dass auch Leipzig, dass es nicht nur 50.000 Fans auf dem Platz waren, die nur, wow, geile, geile Marke, sondern auch Leute, die wirklich dachten, geiler Verein, das steht für, auch für ein bisschen für meine Werte, das sind für mein, steht für meine Region und ich mag den Verein auch einfach echt. Oder glaube ich.
Wobei, ich glaube, da muss ich auch noch sagen, vielleicht ist auch ein Aspekt, dass die Leute RB Leipzig so gut leiden können, auch einfach, dass es da ja auch früher oder jetzt immer noch natürlich auch noch diese Traditionsvereine gibt, wie glaube Lok Leipzig war das oder so. Und natürlich jetzt auf einmal von der Ecke so ein junger Verein kommt, da wird Geld reingepusht und auf einmal steigen die in einem rasanten Tempo auf. Es können natürlich auch Neid sein von den anderen Vereinen. Und ja, wie gesagt, man sollte einfach mal schauen, wohin das alles geht. Und im Vergleich zu Manchester City und PSG sind die da auf jeden Fall deutlich sparsamer mit ihrem Geld und wissen, was sie damit anstellen. und schmeißen sie aus dem Fenster oder machen irgendwie 100 Millionen Euro pro Jahr Verträge, wie jetzt bei Kylian Mbappé.
So, dann die nächste Nummer, Campbell nochmal, 8 Millionen Euro. Dann noch Paulinho von Leverkusen, der auch, ja, in der Saison war, hat auf jeden Fall auch gespielt, ist ja auch noch relativ jung. Wie schätzt du ihn ein, höher oder niedriger als Campbell?
Da würde ich tatsächlich sagen, niedriger.
Doch, es könnte da sicher an der Grenze sein. 11 Millionen, etwas höher.
Ah, doch. Ja, da war ich halt tatsächlich wieder bei dem Verfahren halt irgendwie, okay, Campbell hat halt sehr viel gespielt, hat Champions League gespielt und alles und ja, aber gut, da ist es wohl wieder der Aspekt, dass er halt jünger ist einfach auch und auch höher gespielt wird, weil er halt auch einfach dann, Bayer Leverkusen ist ja auch tatsächlich ein Verein, der da auch sehr oft auch europäisch mitspielt, da irgendwie dann doch anders gestuft worden ist, als ich es mir jetzt gedacht habe, Paulinho.
So, dann nochmal eine ganz neue Runde. Wir haben Suat Serdar von Hertha mit 9 Millionen Euro Marktwert, auch er Ex-Nationalspieler. Ich bin gespannt, ob der es nochmal zurückschafft. Ich bin da etwas pessimistischer. Und Munas Dabur von Hoffenheim, Stürmer, auch nicht keine so gute Saison.
Beide leider mit einer nicht so guten Saison tatsächlich. ja, da hoffe ich natürlich für Suat, dass er da bald in die Nationalmannschaft zurückkehrt. Das ist eine sehr gute Frage, wer von denen jetzt. Ich habe tatsächlich Munas Dabur vor kurzem ja spielen sehen, auch beim Spiel Deutschland gegen Israel.
Ja, schön.
Und ja, verfolge ihn natürlich auch sehr gerne. Ich würde tatsächlich ein sehr, sehr großes Sorry an Suat Serdar ausrichten und sagen, dass Munas Dabur sogar vielleicht drüber ist, weil Hoffenheim letztendlich dann doch besser abgeschnitten hat als jetzt Hertha BSC in der gesamten Saison.
6 Millionen Labor nur, etwas drunter.
Naja.
Hier, mit der Erfahrung,
Ja.
die sich noch kommen. Jetzt haben wir zwei sehr spannende Spieler. Ich bin sehr gespannt. Einmal Youssoupha Moukoko, 15 Millionen Euro Marktwert. Und der zweite Spieler, Salih Özcan. Ist jetzt für Dortmund die letzte für 5 Millionen. Ja, ich glaube, vielleicht kann man sich da etwas am Transfersummen orientieren. Ja.
Das ist ja die Frage. Auf Mokoko werden halt auch schon sehr viele, ja, Steine gelegt, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, auf jeden Fall auch sehr viel Vertrauen entgegengebracht und auch schon eine gute Zukunft vorausgesagt. Natürlich, Salih Özcan mit einer Hammer-Saison. Genauso wie jetzt auch Anton Stach bei Mainz. Ob der den halt im Endeffekt jetzt eingeholt, überholt hat, ich würde mal riskieren und sagen, dass er dann, na, weil, vielleicht sogar gleich auf sind. Nee, komm, wir machen das. Der ist über, würde ich sagen, der Sali tatsächlich in dem Fall.
Was sagst du zu Moukoko? Ist das Vertrauen, das er da hat, gerechtfertigt oder hatte, dass er auch ein bisschen jetzt zurückgegangen ist? Ist er wirklich so gut, wie man denkt? Traust du ihm das dazu?
Also das, was ich so sehen konnte bei der U21, sah auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Kennenlernen durfte ich ihn leider noch nicht so. Da habe ich mit Salih Özcan schon deutlich mehr und deutlich mehr Spiele auch gesehen, erlebt. Aber ich glaube, wenn man auch dem Jungen einfach auch ein bisschen Druck rausnimmt, was ja auch schon Marco Rose sehr, sehr toll, finde ich, auf einer Pressekonferenz, glaube ich, war das, erläutert hat, dann und auch die Verletzungen zurückgehen und das Verletzungspech weniger wird, weil was hat er schon nicht alles? Er hat irgendwie eine Augenentzündung, dann eine Muskelverletzung und dann auch noch verletzt irgendwie dann im Spiel. Dann würde ich sagen, kann er durchaus auch später mal dann, hoffentlich, mein Traum ist es ja irgendwann mal einen Sturm zu haben, mäßig Metscher, Moukoko, Burkhardt. Könnte das mal irgendwann mal Realität werden in der Nationalmannschaft, wenn er natürlich weiter am Ball bleibt. Und ich glaube, der ist auch, das habe ich auch jetzt heute gesehen, auf TikTok hat er rausgestellt, dass er fleißig am Trainieren ist, auch wie alle anderen sehr, sehr ehrgeizig und will da auch auf jeden Fall den Leuten zeigen, dass das ihm entgegengebrachte Vertrauen auch gerecht war. Und da hoffe ich auf jeden Fall auch auf viel, viel mehr Spielzeit in der nächsten Saison. Vielleicht wäre da auch eine Laie wieder eine gute Option, aber das muss er halt auch selbst abwägen, was für ihn besser ist, ob jetzt in Dortmund bleibt, wo er sich heimisch fühlt oder halt dann nochmal die Zelte woanders aufschlägt.
Ja, also Ipschan ist dort höher, hat Musik, also tatsächlich nur die Hälfte von Mokoko, ja, hätte ich auch vielleicht etwas höher vermutet. Dann haben wir nochmal zwei ganz neue Spieler, Tyler Adams von Leipzig, 17 Millionen Euro, auch noch relativ jung, und Arangis von Leverkusen, ja, auch jetzt schon etwas älter. 60 Millionen Euro ist der Richtwert.
Tatsächlich zwei, die ich nicht so dolle verfolge.
Ja, geht mir ähnlich.
Ich würde tatsächlich sagen, dass Tyler Adams über Arangis steht. Aber auch wieder einfach auch aufgrund des Alters in dem Fall.
Arangis hat nur 5 Millionen, also deutlich niedriger. Dann haben wir jetzt Arangis gegen auch einen weiteren deutschen spannenden Spieler, Marco Richter.
Auch schon sehr, sehr viel erlebt mit ihm. Boah.
Also eben auch vielleicht noch ganz kurz, wenn du ja schon den Anschluss gegeben hast, wie ist Marco Richter so? Also ich habe viele, die sagen, er ist etwas arrogant oder er wirkt er etwas arrogant. Kannst du das bestätigen oder würdest du das dementieren wollen?
Also, so wie ich ihn immer sehen durfte, kann ich das eigentlich gar nicht so verstehen. Wobei natürlich gibt es halt Leute. Schotterbeck hat sich ja auch mal schon selbst bei Sky, glaube ich, war meine Geschichte ein bisschen als arrogant bezeichnet. Aber ich glaube, es ist halt auch einfach, je nachdem. Ich meine, Fußballer sind halt auch einfach auch nur Menschen, das darf man nicht vergessen. Die haben genauso schlechte Tage wie du und ich. Und da kann es halt durchaus auch mal passieren, dass man da irgendwie sagt, okay, hey, habe jetzt heute irgendwie keinen Bock auf ein Bild oder irgendwie mit dir zu reden. Aber ja, ich muss sagen, mir kommt da halt nicht arrogant rüber. Wobei, vielleicht habe ich halt auch einfach diese rosa-rote UN20-Fanbrille dann doch auf, um sagen zu können, und da halt irgendwie nicht so dieses Oberflächenbild habe. Aber da habe ich auch was ganz Tolles, und zwar, ich wurde vor der UN20 EM 2019 eingeladen zum Abflug ins Trainingslager von den Jungen. Und er war halt einer der ersten, die dann gesagt haben, hey, komm doch zu uns. Und ja, ich war da noch ein bisschen jünger, war ein bisschen schüchterner, wusste nicht so recht. Ich kam in den Raum, auf einmal saßen da 22 Spieler und ja, das war jetzt halt schon ein bisschen einschüchternd, und da hat mich ja direkt lieb aufgenommen, hat sich auch darum gekümmert, dass ich da irgendwie auch mal einen Sitzplatz bekomme. Und ja, auch letztens, da war es auch ganz lustig, da wurde dann mit einem Taxi zum Hotel gebracht, da hat er auch bei der Olympia seinen Ausweis verloren. Da habe ich dann auch noch mal ganz lieb nachgefragt. Ja, da habe ich auch schon Angst bekommen, was er denn jetzt wieder verloren hat, dass er nicht mit den anderen angereist ist. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, von meiner Seite her kann ich das nicht bestätigen. Natürlich kann es sein, dass er einen kurzen Moment hatte, wo er vielleicht dachte, ah cool, ich bin jetzt bei der Hertha, ich bin jetzt nicht mehr bei Augsburg, vielleicht einen kurzen Arroganzanfall, aber ich habe ihn nicht miterlebt, und dafür sehe ich ihn auch nicht so oft, um jetzt so sagen zu können, okay, jeden Tag oder halt, wie jetzt die ganzen Hertha-Fans da öfters wahrscheinlich da am Trainingsgelände stehen. Aber wie gesagt, auf mich wirkt er immer sehr lieb, sehr offen, sehr herzlich. Genau.
Ja, das freut mich ja, dass du da die schönen Momente erlebt hast. Dann siehst du jetzt über oder unter Arangis mit 5 Millionen.
Das ist jetzt halt die gute Frage. Könnte auch tatsächlich knapp drunter liegen, könnte aber natürlich auch wieder groß drüber liegen, könnte auch drüber liegen, aber ich glaube schon, dass er dann doch drüber ist.
7 Millionen, ja, also du hast jetzt ein gutes Gespür für Marktwertentwicklung. Aber zumindest schon mal ja, ein Erfolg. Dann haben wir Nianzou, den können wir skippen, weil da wissen wir schon, dass er höher liegt mit 9 Millionen. Also wir jetzt Nianzou mit 9 Millionen gegen Kevin Vogt, der auch bei Hoffenheim jetzt ist, aber auch schon relativ, ich weiß nicht, ob er noch in die 9 Millionen drankommt. Was sagst du?
Ich würde tatsächlich sagen, dass er da noch drankommt.
Da siehst du ihn höher als Nianzou dann.
Ja.
Schauen wir mal. Vogt liegt bei 4 Millionen nur tatsächlich.
Ah.
Hätte ich vielleicht auch
Oh
noch.
Mann.
Ich weiß nicht, wie die Saison so performt hat, habe ich auch nicht richtig verfolgen können. Aber gut, dann haben wir jetzt wieder neue Kandidaten. Einmal Rami Benzebaini von Gladbach, 17 Millionen, gegen Moussa Diaby von Bayer Leverkusen. Ja, auch spannendes Duell.
Das ist auf jeden Fall ein spannendes Duell, auch immer vom Fernseher zu verfolgen. Leverkusen gegen Gladbach.
Ja, auf
Aber
jeden Fall.
hier. Das ist halt die Frage. Diaby ist auf jeden Fall für seine Mannschaft sehr wichtig, genauso wie Benzebaini für Gladbach. Aber tatsächlich auch aufgrund der Saison würde ich sagen, dass, wobei, nee doch, Diaby vielleicht doch lieber liegt auch. Weil Gladbach hat jetzt auch nicht die beste Saison gespielt gehabt.
Ja, die haben wie 55 Millionen, also auch doch
Dann
deutlich
doch
darüber.
deutlich drüber.
Da haben wir in Gladbach haben Marvin Friedrich. Auf jeden Fall hat er ja jetzt frisch gewechselt. Liegt er über oder unter 55 Millionen Euro? Die fast schon rhetorische Frage.
Drunter. Ja.
Gut, 10 Millionen. Also, das ist so ein guter Mittelwert in der Bundesliga. Und muss ich mit einem weiteren Gladbacher messen. Auch das ein sehr spannender Spieler, Kwadwo Kone. Auch der noch sehr jung und Mittelfeld unterwegs. Oder 10 Millionen schafft er das, der 20-Jährige, meine ich.
Ich muss sagen, den Namen habe ich schon mal gehört, aber müsste ich jetzt auch mal nachgoogeln, glaube ich, um den eher bewerten zu können. Aber, wobei, nee, ich glaube doch, dass er drunter ist. Nee, doch, ich glaube. Auch allein, weil ich ihn, glaube auch nicht so vom Namen her kenne, gehe ich jetzt einfach mal auf mein Bauchgefühl und sage, dass er drunter ist.
Der Toni 15 Millionen Euro Marktwert, also auch dort schon ordentlich. Hätte ich vielleicht auch, ich hätte es ein bisschen knapper eingeschätzt. Dann haben wir ja zwei neue: einmal Karl Scharbeck von Hoffenheim mit 7 Millionen Euro gegen Iago von Augsburg. Auch Innenverteidiger oder Außenverteidiger, aber der ist ja auch jetzt nicht so bekannt. Also, er ist schon bekannt, aber von seinen Leistungen her siehst du ihn da höher oder niedriger als 7 Millionen?
Ich muss sagen, mit Augsburg hatte ich letztens dann doch wieder ein bisschen mehr zu tun, auch wegen Anne Meyer und Niklas Dorsch, hatte da doch sehr fleißig auch verfolgt. Würde aber sagen, dass der Iago dann doch unter dem Hoffenheimer ist.
Jo, das ist korrekt. 4,5 Millionen Euro
Oh,
hat ja.
das freut mich.
Und der jetzt muss er sich gegen einen Giganten messen, gegen Lars Stindl. Ist Lars Stindl über oder unter 4,5?
Ich würde sagen, drüber. Ich meine, Lars Stindl ist Lars Stindl. Auch wenn er natürlich jetzt in letzter Zeit jetzt irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm ist bei allen, aber ich glaube, dass er dann doch drüber ist.
Okay, da wird ein echter Kracher. Lars Stindl hat nur 3,5 Millionen. Das hätte ich komplett auch anders gesetzt. Also. Ja, das ist
Ja. Krass.
spannend.
Ja. Aber halt auch zurückgegangen halt auch. Und aufgrund des Alters auch. Wieder die manchen Kriterien.
Dann starten wir jetzt wieder mit Moussa Diaby und seinen 55 Millionen Euro. Der muss sich messen gegen dann Axel Sagadou von Borussia Dortmund. Ich glaube, der verlässt den Verein auch. Ja. Kommt der auf 55 Millionen? Mindestens.
Das ist hier die Frage. Ich glaube tatsächlich knapp drunter.
Sagadu liegt mit 9 Millionen nur. Eieiei.
Und das habe ich jetzt auch nicht erwartet.
Einem Stürmer vergleichen lassen mit Sebastian Andersson vom 1. FC Köln. Auch viel Verletzung hatte, ist auch schon was
Ja.
ist. Kommt er aber noch 9 Millionen Euro dran?
Ich glaube tatsächlich schon, dass er da dran kommt.
Andersson nur 3 Millionen. Oh. Ja, gut.
Ja, es ist halt einfach auch die Sache, dass man halt auch an Marktwert wieder verliert. Das wundert mich bei manchen weniger, bei manchen natürlich mehr. Auch aufgrund von Verletzungen, schlechten Saisons, wenig Einsatzzeit.
Ja.
Da
Das
geht es
ist
ganz
schon
schnell wieder runter.
erledigt. Zum Beispiel ein Beispiel dafür ist jetzt Angelino, 30 Millionen Euro, gegen ja, niemand geringeren als Johnny Burkhardt. Johnny Burkhardt über oder unter 30 Millionen Euro.
Oh, Johnny, ich muss sagen, ich hoffe sehr, dass er bei Mainz bleibt. Deswegen habe ich mich jetzt nicht so ganz damit befasst, wie groß er jetzt im Endeffekt und wie viel er kostet. Wobei doch, ich glaube, dass er super ist.
Über 80 Millionen, da schauen wir gleich mal nach. Würdest du über 80 Millionen auf jeden bezahlt, vor allem jetzt Kehl bei Dortmund sitzt an dem Verhandlungstisch und Burkhardt wäre Gesprächsthema. Wie viel würdest du hinlegen?
Am liebsten gar nicht, weil er ist halt einfach auch, so wie ich ihn kennenlernen durfte, für mich einer der Spieler, wirklich einfach menschlich top, spielerisch top und einfach ein super, super tolles Gesamtpaket. Aber wenn ich müsste, denke mal schon so 40, 45 Millionen. Ich will jetzt mit 60 ankommen. Das glaube ich wahrscheinlich wieder viel zu übertrieben. Aber ich muss sagen, auch aufgrund dieses menschlichen Aspektes, weil halt nicht nur ein Spieler dazugeholt wird, sondern einfach auch ein richtig toller Mensch, würde ich da schon dann gerne dann auch. Wobei ich glaube, der ist halt mit keinem Geld auch einfach ersetzbar. Also Johnny ist halt einfach ein Phänomen. Ein richtig cooler Typ. Ich hatte auch letztens den Moment, ich war im Stadion, wo sein nun so bekannter Knoten gefallen ist, wo er wieder ein Tor gemacht hat und dann noch ein Elfer reingemacht hat, einfach auch zu sehen, wie er jubelt und auch dieses Vertrauen, das er bekommen hat im Elfmeter. Ich habe tatsächlich ein paar Tränchen verdrücken müssen, aber wie gesagt, für 40, 45 Millionen würde ich dann schon doch sehen wollen.
Und Burkhardt ist tatsächlich niedriger mit 17 Millionen als Angelino. Ja, doch gar nicht mal so gut eingeschätzt, hätte ich auch. Wahrscheinlich werden wir da oben sehen. Dann haben wir wieder einen Frankfurter, ganz neu. Jakic mit 7,5 Millionen gegen Emil Forsberg. Auch das ist ein spannendes Duell. Forsberg ist etwas älter, aber trotzdem Leistungsträger gewesen
Auf
dieses
jeden Fall.
Jahr. Also 7,5 Millionen sind da drüber oder nicht?
Ich würde sagen, drüber tatsächlich.
Und Emil Forsberg liegt bei 16 Millionen, also auch drüber.
Ja, ich glaube, er hat auch einfach viel mehr Spielzeit bekommen gehabt. Ich glaube, Jakic
Ja.
auch noch so einer, der sich auch noch finden muss ein bisschen im System und bei der Eintracht.
Ja, da hat er auch so einige Spieler gehabt, sei es jetzt Jakic, Lindström. Ist
Ja.
vielleicht schwierig wegen der Aussprache Hauge, Höge, wie sprichst du ihn aus? Da habe ich schon von den Fernsehmoderatoren die verrücktesten Namen.
Tatsächlich Hauge und was auch immer ganz lustig war, ich hatte sehr lange Zeit Ragnar Ache falsch ausgesprochen gehabt, hat immer Arte gesagt und ja, seit neuestem weiß ich, dass es wohl jetzt offiziell Ache heißt. Und ja, auch immer ganz witzig dann auch bei manchen Leuten zu hören. Da hat man in der U20 gewisse Namen, die schwerer auszusprechen sind, was da dann für sehr, sehr lustige Versprecher oder neue Namen stehen oder Benjamin Henrichs, der jetzt auch tatsächlich sehr, sehr oft schon erzählt hat, ich glaube, gefühlt schon überall, dass wenn er ins Hotel kam, auf sehr vielen Karten Heinrich drauf stand, weil ja, der Name halt natürlich irgendwie eher bekannt ist als jetzt irgendwie Henrichs.
Vorteil muss ich vergleichen lassen mit Dodi Luke Bacchio von VfL Wolfsburg. Habe ich auch nicht so gut in Saison gespielt, ja, wie die meisten Wolfsburger. Liegt da über oder unter 16 Millionen Luke Bacchio?
Muss sagen, natürlich bei Wolfsburg klar von mir verfolgt, Maximilian Philipp, Lukas Metscher und Riedle Baku und Felix Metscher. Dodi Luke Bacchio ist da tatsächlich ein kleines Dorn im Auge gegenüber Metscher und allen, aber ja, ich würde sagen, tatsächlich sogar auch, ich weiß gar nicht, runter, würde ich jetzt mal sagen, ohne jetzt irgendwie dem armen Dodi hier wehtun zu wollen.
9 Millionen, also auch dort drunter. Wir haben unseren ersten kleineren Lauf und dann kommt Lücke Bacchio mit 9 Millionen gegen den vielleicht besten Bundesligaspieler, den wir aktuell haben, gegen Robert Lewandowski.
Ja, gut. ja, gut. Auf jeden Fall drüber. Also, ich glaube, Lewandowski ist natürlich jetzt auch nicht mehr so der Top-Spieler, was jetzt den Marktwert angeht, aber auf jeden Fall von der Bundesliga einer der höchsten noch immer noch und auch als der Top-Top-Spieler, deswegen auf jeden Fall deutlich drüber. Ich meine auch von der Toranzahl und von allem, auch generell, das heißt, so ist deutlich drüber.
50 Millionen Euro hat Lewandowski also dort, ja, wie gesagt, drüber gegen George Bello von Bielefeld. Den kenne ich jetzt gar nicht.
Ich muss auch gerade überlegen, wie gesagt, so ein paar Namen hört man, aber man ist halt immer dann doch auf seine Jungs fokussiert.
Ich habe gerade so ein Bild, wo er an Marius Wolf vorbeiläuft. Also scheint der Flügelflitzer zu sein, aber hilft mir gerade irgendwie auch nicht richtig weiter. Ja, aber ich denke mal, Lewandowski und er im Vergleich, da wird es wohl.
Aber gut, ja, es ist ja klar, dass er drunter liegt. Nein.
Der liegt bei 4 Millionen Euro.
Aber
Der,
wahrscheinlich auch noch ein eher jüngerer Spieler.
da gehe ich von aus, sieht auf dem Bild etwas jünger aus. Gegen Nordi Mukiele von Leipzig vergleichen.
Ja gut, drüber.
Jo,
Muss ich sagen. Das ist,
Mukiele bei 25 Millionen Euro. Auch hier ist ein weiterer Spieler, der sehr interessant ist. Vielleicht sogar das erste, ja, Duell fast auf Augenhöhe. Mukiele gegen Tuta von Frankfurt. Kommt Tuta über 25 Millionen.
Also da muss ich sagen, bin ich auch sehr, sehr stolz auf Guter, weil der hat ja auch schon eine Zeit, wo alle meinten, okay, was wird jetzt aus ihm? Aber ich glaube, wie gesagt, ich will hier keinem Spieler verletzen, keinem zu nahe treten, auch wenn er jetzt natürlich auch bei der Europa League dabei war und allem. Trotzdem glaubt drunter, weil halt RB Leipzig dann halt doch natürlich bekannter ist und alles. Doch, glaubt drunter.
Ja, tut er nur 10 Millionen, da hätte ich vielleicht ein bisschen höher gedacht. Ja, wir haben richtigen Lauf, 6 Punkte. Weiter geht es mit Jamie Leveling, auch das von Schweiz. Ja,
Ja.
wird, der geht jetzt dazu Union Berlin. Kommt
Aha.
der überall unter 10 Millionen Euro?
Jamie Leveling natürlich mit Fürth unfassbar leid getan, auch Simon Asta und alle anderen Jungs, Maxi Bauer, die da spielen. Richtig schade, dass sie jetzt runter mussten, haben ja auch so gut es geht mit ihren Mitteln. Wo halt auch wieder natürlich jetzt im Vergleich zu RB Leipzig gesagt werden kann, für ein kleiner Verein wenig Geld, mussten halt stark und so verkaufen, hat man halt auch natürlich angesehen, dass sie wieder fehlen. Ja, das ist ja die Frage. Wie gesagt, ich beschäftige mich sehr, sehr ungern auch so mit so Marktwerten. Das heißt ungern, also in so Spielen, ich spiele mit meinem Bruder manchmal durch solche Spiele, der wird später ganz viel lachen, wenn ich ihm das erzähle. Ich glaube, der wäre der Bessere, glaubt dran. Aber muss sagen, er war einer, der herausgestochen hat, auch in der Saison, wurde ja auch in die U21 nominiert. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, drüber, aber kann auch komplett falsch liegen, das könnte auch drunter liegen, knapp.
Und Leveling liegt bei 4,5 nur.
Ja, dann doch drunter.
Okay,
Da
dann.
wollte ich dem Jamie ein kleines Geschenk machen.
Unser
Naja.
Endergebnis ist, unser Rekord war jetzt bei 6 Punkten. Das heißt, unser Marktwert liegt bei 10.000 Euro. Ja, also so viel, wie jemand für uns als für unsere fußballerischen Kenntnisse bezahlen würde, ich glaube, das würden wir doch annehmen, wenn wir da nicht Fachmänner verpflichtet werden, plus natürlich noch Gehalt. Ja gut, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Ich glaube, wir sind schon noch am Ende von der Folge. Leider, nicht leider, viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt über die 21 und ich hoffe natürlich auch auf eine Wiederholung. Ja, ich gebe nochmal ab an dich.
Ja, also mir hat auch riesig Spaß gemacht und ich hoffe an alle Hörer, dass ihr mich ein bisschen besser kennenlernen konntet und auch einfach auch vielleicht mitbekommen habt, wie toll die U21 ist und ja, vielleicht auch Bock bekommen habt, die Jungs zu supporten auf ihrem Weg. Ich glaube, egal ob jetzt auch übrigens bei den kleineren, also jetzt auch bei der U19, U18, U17 könnt ihr gerne vorbeischauen. Die Jungs freuen sich über euch, über euren Support. Und ja, was ich auch wichtig mitgeben will, vertraut den Jungs, hatet sie bitte auch nicht und gibt ihnen die Chance. Und mir hat eine Riesenfreude bereitet, meine Erfahrungen, mein Hobby vorstellen zu können. Und ja, über eine Wiederholung oder über einen zweiten Teil würde ich mich auch sehr freuen. Und ja, viele weitere tolle Erlebnisse mit der U21 und auch generell im Fußball. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Ich habe mich jetzt auch sehr gefreut, dass du die Zeit gefunden hast und hier Rede und Antwort gestanden hast, die Fragen beantwortet hast. Wie gesagt, ich konnte viel mitnehmen. Ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und ja, dann hört man sich mal wieder.
Bestimmt.
Dann
Gut,
noch einen schönen.
dann
Tschüss.
dir auch einen schönen Abend. Tschüss.